Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Knapp ein Monat ist es her, als wir uns das letzte Mal hier in diesem Shortleg Podcast gehört haben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Seitdem ist viel passiert, worüber wir natürlich heute reden müssen. Mein Name ist Marvin Pfannenbohm. Ich begrüße euch zu unserer heutigen Sitzung. Wie immer mit dabei mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hi Kevin.
Hallo Marvin.
Und der Shorty, der ist natürlich auch wieder am Start. Hi Shorty.
Grüße, guten Morgen in die Runde.
Zusätzlich haben wir heute noch einen besonderen Gast aus dem Saarland. Ihr wisst natürlich, um wen es sich handelt. Gabi Clemens ist mit dabei. Hi Gaga.
Ja, hallo euch drei. Hallo da draußen. Wunderschönen guten Morgen.
Wir reden heute natürlich über den German Giant, aber natürlich auch über die UK Open, die gestern zu Ende gegangen sind. Und die Premier League, beziehungsweise die Pro und European Tour, die werden wir auch kurz thematisieren. Der Podcast ist weiterhin hörbar auf den gängigen Portalen wie Spotify oder meinsportpodcast.de oder auch Anchor oder die Daten.de YouTube-Seite. Ja, starten wir mit den UK Open, die sind gestern zu Ende gegangen. Gaga, du warst als erster Deutscher im Achtelfinale. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung?
Ja, also mit meinen Spielen bin ich schon zufrieden. Also ich glaube, ich habe 98 gespielt über 4 Spiele, auch über lange Distanz. Habe ein gutes Spiel auf der Bühne gemacht. Bin damit eigentlich relativ zufrieden. Klar hätte ich gerne noch ein Spiel gewonnen oder so, aber immer Schritt für Schritt.
Lass uns genau auf die Spiele mal eingehen. Mike Hovenhoven war dann erster Gegner, der dieses Jahr, ja, plötzlich gute Darts spielt, also letztes Jahr eher schwach unterwegs, aber dieses Jahr wirklich besser, also war auf jeden Fall schon mal eine knifflige Auftaktpartie, vor allem, weil er ja schon ein Spiel vorher gespielt hat und du quasi als Kaltstart in dieses Match gehen musstest.
Ja, er ist auf jeden Fall in guter Form dieses Jahr, hat bei den Player Championship schon gute Ergebnisse gehabt, hat auch gegen mich sehr gut gespielt, muss man sagen, also auch über 95, also war ein hartes Spiel. Ich konnte zum Glück mit meinen Finishes immer dagegen halten und habe so das Spiel halt gewonnen.
Dann ging es ja gegen Ryan Joyce. Das war auf jeden Fall eine sehr harte Nummer. Lagst zurück und musstest dann 3 Legs in Serie am Ende gewinnen. Joyce hat vor allen Dingen ja, sehr stark auch gescored und wenig auf den Doppeln liegen lassen. Wie war das für dich? Also wo du wusstest, okay, jetzt mache ich 3 Legs in Serie, sonst bin ich hier raus.
Ja, ich liege eigentlich das ganze Spiel immer zurück, war immer ein Leck hinten. Er hat immer mit dem letzten Dart meistens doppelt noch getroffen. Dann denkt man sich eh schon, oh ja, wird schwer heute. Dann hat er, glaube ich, die 28 einmal verpasst. Ich konnte einen Break machen und habe dann irgendwie glücklich die letzten 3 Lecks gewonnen.
Damit war der Freitag auch schon Geschichte. Dann natürlich immer bei den UK Open die Frage, neue Auslosung, wie hast du die immer verfolgt? Also bist du da irgendwie im Players-Bereich und dann hat man die Auslosung noch auf der Bühne mitgenommen oder warst du da schon im Hotel und hast gesagt, okay, schaue ich mir einfach an, dann wo ich morgen, gegen wen ich morgen spiele?
Da waren wir schon im Hotel, also wir haben zusammen geguckt mit Martin, Christian, Janni, haben wir alle zusammen die Auslosung geguckt und ja, es war einfach ein langer Tag und da ist man auch froh, wenn man schon mal die Schuhe ausziehen kann und im Hotelzimmer relaxen kann.
Dann ging es weiter am Samstag gegen Andy Bolton. Wenn wir ehrlich sind, kein so schlechtes Los, weil da waren natürlich noch ganz andere Kaliber drin. Trotzdem natürlich ein Spieler, der auch viel Erfahrung hat, auch schon ewig auf der Tour dabei ist. Eigentlich ein souveränes Match von dir. Hast 5-1 geführt, dann 1-2 Doppel verpasst und dann kam Bolton halt nochmal rein. Dann gab es noch die Pause nach 10 Lecks zum 5-5. Wie war da deine Gemütslage? Warst du ein bisschen ja, genervt, dass du den Vorsprung, den du am Anfang hattest, vielleicht verspielt hast erstmal?
Natürlich ist man ein bisschen genervt darüber. War eigentlich bis zum 5-1 ein recht ordentliches Spiel. Hab eigentlich alles im Griff gehabt, hab dann einige Doppel liegen gelassen. Ja, ging dann mit 5-5 in die Pause. Trotzdem habe ich weiter an mich geglaubt und Gut, dann kam noch eine Pause, ist noch kurz der Strom ausgefallen. Und ja, dann habe ich zum Glück drei Halbfinals gespielt und das Ding irgendwie nach Hause geschaukelt.
Das ist auf jeden Fall, was aufgefallen ist. Ich meine, Kevin, du hast ja die Scores auch verfolgt, Clemens vor allen Dingen auch mit vielen High Finish dieses Turnier. Sonst ja vor allem das Scoring deine große Stärke, aber ja, die High Finish, die kamen dieses Turnier sehr gut.
Ja, insgesamt, also es ist schön, dass dann da so eine Entwicklung dann einfach auch stattfindet und wenn er dann die Finishes braucht, dass die dann entsprechend auch da sind und die Averages waren ja insgesamt in jeder Partie dann auch hoch, im hohen 90er-Bereich, gegen Gavin Price dann im Achtelfinale, ja, soweit ich weiß, auch irgendwie 97, 98, wo es ja dann leider nicht mehr ganz gereicht hat, aber ich denke, der Gaga ist weiterhin auf dem richtigen Weg und wenn solche Finishes dann noch dazu kommen, ich glaube, er erarbeitet sich immer mehr Respekt, weil er einfach immer und immer wieder diese Leistungen abliefert und es gibt ja auch Kollegen in England, die sagen, naja, das ist jemand, den man eigentlich in allen Major-Turnieren dieses Jahr getrost ins Achtelfinale tippen kann.
Das hört man auf jeden Fall immer häufiger. Auch die englischen Experten wie Alan Ronald Little oder Chris Mason haben schon vor dem Turnier den Namen Clemens mal in den Raum geworfen, als jemand, der ja weit kommen kann. Du hast schon gesagt, das Achtelfinale dann auf der Hauptbühne gegen Gavin Price. Also dieses Jahr du mal nicht auf der Nebenbühne. Das war eigentlich die letzten Jahre immer der Fall in der Reds Bar. Gegen Price natürlich jetzt, wenn man ehrlich war, vor dem Match der Außenseiter natürlich, weil Price ja absolut, denke ich mal, zu den Top 3 aktuell definitiv gehört. Trotzdem, ja, hat man das Gefühl gehabt, zumindest ich hatte das Gefühl, dass du dich sehr wohl gefühlt hast auf der Bühne, Gaga.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe generell erst das zweite Mal auf der großen Stage gespielt, bei allen Turnieren in Minehead. Vorher wirklich immer in der kleinen Arena, in der Red Bar oder Reds Bar, wie die heißt, gespielt. Das ist eher so BDO-Feeling von früher noch. Aber auch sehr, sehr schöne Stimmung eigentlich in der kleinen, auf der kleinen Stage. Aber dann ging es halt auf die große. Habe ich mal fast gedacht nach der Auslosung schon, wie Gavin Price kam. Und ja, ich fühlte mich gut, habe mich gut warm gespielt, habe mich wirklich gut gefühlt. Lief auch von Anfang an eigentlich ganz gut, aber ja, er spielt einfach dann 11 Darts zum Match und da konnte ich nichts dagegen ausrichten.
Lass uns noch mal ein bisschen.
Also, wenn ich mich mal reinspringen darf,
da gerne.
Aber vom Feeling her, Gaga, war das ein enorm starkes, mental starkes Monsterspiel von dir, was noch gar nicht so zu erwarten war. Deine Entwicklung ist fantastisch, die geht Step by Step, du bist nicht beunruhigt, du willst nicht sofort die ganze Welt einreißen, du willst dich da schön reinbeißen und dann vielleicht auch mal das bisschen Glück haben, so ein 10-9, den Elfer selber zu spielen. Aber bis dahin gab es 0,0 Beschwerde, ein Tip-Top-Turnier und eine ganz, ganz tolle körperliche Präsenz eben mit Bühne, Hauptbühne, ganz stark. Wie war das Feeling für dich, von der Kleinen auf die Große zu kommen? Klar, du hast es erwartet durch Price, durch seine Leistung, aber die Adlung, die man so mitnimmt und sagt, hey, wenn ich da oben gut mich verkaufe, kann ich doch viel mehr machen, auch aus einem verlorenen Spiel noch viel mehr raushauen, vor allen Dingen eine Respektnummer. Also, wie fühlte sich das an, von klein auf groß zu gehen? War das so Business as usual? Das ist jetzt der normale Schritt, weil das Turnier vorläuft, oder war das für dich auch so eine Adlung, yeah, ich komme jetzt auf die Mainstage, ich habe ein gutes Spiel dabei, ich verkaufe mich gut, alles läuft irgendwie ineinander.
Ja, natürlich, man will ja auf die große Bühne, also ist ja Ziel von jedem, also wir alle wollen irgendwann auf den großen Bühnen spielen und deswegen bin ich auch froh, dass ich da spielen durfte und eigentlich genießt man es einfach und will halt natürlich gut spielen, hat auch eigentlich ganz gut geklappt und von daher nehme ich das gerne mit, auch wenn ich verloren habe. Ich habe mich gut verkauft, ich weiß, dass ich auch die Besten ärgern kann, wenn ich gut spiele und ich nehme nur Positives mit.
Ja, super, genau das, klasse.
Es gab da in dem Spiel vielleicht eine Schlüsselsituation, die ich zumindest ausgemacht habe, das war das, ich glaube das 11. Leck müsste es gewesen sein, genau. Da hattest du 150 Rest, triffst die ersten beiden in der Triple 19 und verpasst die Doppel 18 knapp für das 150er Finish. Und dann macht Price im Gegenzug 114 aus. Das wäre dann das 7-4 gewesen, stattdessen das 6-5. War das für dich auch so die Situation, wenn du vielleicht zurückblickst, wo du denkst, okay, wenn ich die 150 auslösche, wäre es vielleicht anders gelaufen?
Ach, das weiß man nie. Also da macht man sich eigentlich gar keine Gedanken drüber. Also ich mal zumindest nicht. Also keine Ahnung, ob dann, kann genauso gut sein, dass er dann einfach 3 Lecks in Folge gewinnt. Also das weiß ich jetzt wirklich nicht, ob das jetzt ein Knackpunkt war.
Gab es Zeiten, wo du dich mal unwohl auf der Bühne gefühlt hast? Also jetzt gar nicht bei den UK Open, aber ich glaube, bis zum German Masters, wo du im Finale warst, warst du ein Spieler, bei dem den jetzt viele nicht so mit einem guten Bühnenspiel in Verbindung gebracht haben.
Ja gut, am Anfang habe ich ja eigentlich nur auf European Tours auf der Bühne gespielt und das kam halt auch nicht so oft vor. Und dann ist man einfach auch nicht so gewohnt und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach öfters auf die Bühne geht und man gewöhnt sich einfach dran an die Kulisse. Das ist einfach wärmer, das ist lauter und mittlerweile fühle ich mich wirklich wohl da und bin immer froh, wenn ich da spielen darf.
Ich denke, das hat man auch gemerkt. Du hast auch eine gute Körpersprache gehabt, fand ich. Also auch die Leckgewinne auch mit einer guten Körpersprache verkauft. Gegen Pricer vor allen Dingen auch sehr wichtig, weil der verkauft seine Lecks dann natürlich auch immer sehr gut. Hat sich ja auch dann teilweise dann sehr gepusht, was mich im Nachhinein etwas gewundert hat. Im Interview meinte Price, ja, er hätte das vielleicht früher entscheiden müssen. Er hat sich irgendwie schon als besserer Spieler gesehen und er hat seine Chancen einfach nicht genutzt. Das sehe ich jetzt eigentlich ja nicht so, weil er hat zum Beispiel gleich viele Doppel ungefähr geworfen. Er hat 10 von 20 getroffen, du 9 von 21. Also habe ihn da jetzt auch im Score jetzt nicht unbedingt so viel stärker gesehen. Klar, dann im Decider, du hast Anwurf, kommst jetzt nicht wie den Lex davor, wo du meistens sogar mit 177 gestartet bist, da nicht mit einer Riesenaufnahme, sondern nur in Anführungsstrichen mit einer 96 rein. Und dann, ja, hat Price auch einfach seine Klasse gezeigt. Also du hättest schon 12 Data spielen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und das ist natürlich in der Situation, ja, nicht immer einfach.
Ja, da hat man einfach gesehen, er ist die Nummer 3 der Welt und die ist er nicht umsonst. Deswegen spielt er halt 11 Darts zum Schluss. Ich hätte vielleicht einen 15er spielen können oder so, aber 12 waren in dem Moment einfach nicht drin. Und ja, damit ist das abgehakt. Und ob er jetzt vorher viel hätte entscheiden können, vielleicht am Anfang, er hätte wahrscheinlich 2-3-0 führen können oder so, weil ich am Anfang nicht ganz so gut reinkam. Aber ich glaube, ab dem 3-2 war jetzt nicht viel, wo er hätte sich deutlich absetzen können.
Auf jeden Fall Achtelfinale als erster Deutscher, natürlich auch eine sehr gute Leistung. Kevin, was nehmen wir davon mit? Also im UK Open, klar, natürlich auch immer ein bisschen vom Glück abhängig, wegen der freien Auslosung jeder Runde, aber trotzdem ist es auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Leistung.
Ja, ich denke, er hat die Aufgaben, die er gehabt hat, nacheinander eben einfach auch gut gemeistert. Da war jetzt in den ersten Runden kein Spieler dabei, der in der Weltrangliste über ihm gestanden hätte. Das waren Dinger, wo man gesagt hat, dass Gaga der Favorit ist. Und diese Aufgaben hat er erfüllt und ich finde, das hat er gut gemacht. Dann auch so eine enge Kiste gegen Ryan Joyce dann auch 10-9 zu entscheiden. Das ist hohe Anerkennung einfach wert in meinen Augen, weil diese Dinger, wo du ein bisschen befreiter aufspielen kannst vielleicht gegen Gavin Price, weil du vielleicht der Außenseiter bist, das ist das eine. Aber das andere ist, denke ich, das täglich Brot gegen Leute zu spielen, die auch einen guten Dart spielen, aber grundsätzlich im Ranking hinter dir stehen. Und das hat er gut gemacht und das war das nächste Achtelfinale von ihm und das ist die Entwicklung geht nach wie vor weiter in ein und dieselbe Richtung, nämlich nach oben und absolut positiv. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe die Weltrangliste nicht gesehen, was das jetzt bedeutet aktuell, aber ich glaube, dass die Top 32 in den nächsten Monaten fallen und dass da dieses Jahr noch mehr TV-Turniere hinzukommen. World Matchplay sieht sehr gut aus, World Grand Prix denke ich auch, also es wird glaube ich wenige TV-Turniere geben, die Gaga dieses Jahr verpasst.
Ja, Platz 37 aktuell und zu Platz 32 sind es, sag ich mal, nur noch 17.000 Pfund, also möglich auf jeden Fall bis zur WM, aber bis dahin ist ja noch einiges zu gehen. Shorty, lass uns über das Ende dieses Turniers reden, denn die letzte Session, die hat es auch in sich. Wir hatten schon den Neuner von Johnny Clayton auf der Nebenbühne am Samstag. Dann fiel jetzt gestern auch noch der Neuner von Michael van Gerwen im Halbfinale. Und es kam eigentlich zum Traumfinale, wenn man von Wright mal absieht, zwischen Van Gerven und Price. Am Ende gewinnt Van Gerven das Turnier, sein erster Titel in 2020, also hat es bis zum 8. März warten müssen, was für ihn ja sehr ungewöhnlich ist. Viele haben ihn auch schon eine Krise unterstellt, beziehungsweise eine Flaute. Was machen wir jetzt mit diesem Finale? Also was hat Van Gerven dir damit gezeigt?
Dass er so langsam zu seinen Darts findet. Dass er so langsam, dieser Umschwung, er war ja nun einer der härtesten Jungs, die mit seinen Darts gespielt haben, bis das Blut kam. Er hatte den Ausrüster gewechselt mit XQ-Darts, hat weiterhin mit seinen Master-Darts gespielt. Hat 3-4 Titel eingesammelt und der Master-Darts, der ehemalige Sponsor, sagt, wird Zeit, dass du mal jetzt deine Darts nimmst, für die du dich entschieden hast. Hat er komplett ignoriert. Winbow lässt das nicht durch und sagt, du spielst mit unseren oder gar nicht. Dann nimmt er erst die Hightech-Variante da, mit den ganzen kleinen Bubbles in seinem Barrel. Da kommt er nicht so gut mit klar und dann wieder so ein bisschen oldschool, ein bisschen angegraut, ein bisschen dunkler und zack ging das wieder los und er fängt langsam an, den Jungs zu vertrauen, dass er diese fantastischen Leistungen, die er die letzten 5-6 Jahre abgerissen hat, auch mit einem neuen Päckchen Darts auf der Reihe bringt. Und diesen Run, den hat Gervin Price im Finale selber unterbrochen. Also eigentlich hat er alles in der Hand und auf einmal hört er auf, diese Dominanz zu zeigen und lässt Van Gerven wieder reinschnuppern bei 7-4 oder was. Und auf einmal geht's los mit Van Gerven, dass er dann wieder zu sich selbst findet und die alte Dominanz baut. Und Gervin Price macht ungewöhnliche Fehler im Endspurt, als wenn er quasi aus seinem Sieg über Michael Van Gerven nicht genug gelernt hätte, wie man den Kerl wirklich bis zum Ende spielen muss, um ihn dann auch wirklich zu schlagen, weil die Chancen, dieses Turnier zu gewinnen, lagen in dem Finale eigentlich bei Price und er hat sich so ein bisschen selber versaut. Aber die schlechte Nachricht für die Dartswelt ist, dass er so langsam an seine Darts glaubt und dann kommt er auch wieder eine Spur und wird sicherlich nicht mehr so überraschend aus Positionen, Viertelfinale, Achtelfinale rausfliegen und so das ein oder andere Turnier noch einsammeln. Davon gehe ich mal aus.
Also die nackten Zahlen, was du hast es gerade angesprochen mit Gervin Price, ich glaube es waren 14 Doppel, die er dann in 4 aufeinanderfolgenden Legs verpasst hat, wo er das Ding schon hätte für sich, also das komplette Turnier schon für sich hätte entscheiden können. Van Gerven hat jetzt über weite Strecken des Finals, glaube ich, unter der 100 gelegen beim Average. Etwas, was in den 3 Spielen davor nicht passiert war. Der hatte ja im Achtelfinale 108 gespielt, im Viertelfinale 110, im Halbfinale 110. Das fand ich extrem beeindruckend, diese Serie von diesen 3 Matches nacheinander. Und dann war aber im Finale gar nicht so diese absolute Dominanz da und das hätte Price nutzen müssen. Und Van Gerven hatte davor schon mal eine Partie gegen den neuen Tourkartenbesitzer, Name ist mir gerade entfallen.
Jason Lowe,
genau, wo Lowe dann auch auf die Doppel geschwächelt hat in entscheidenden Momenten. Also es war schon ein bisschen ein Auf und Ab, dieses Turnier für Michael Van Gerven. Und am Ende ist es eigentlich eher Price, der den Titel dann irgendwie in diesem Finale anhand dieser 13-14 verpassten Doppel irgendwie hergegeben hat. Und das, was Van Gerven dann am Schluss wieder gespielt hat, okay, das war das, was er in den Spielen davor gemacht hat. 11 Darts, 12 Darts, da hat er dann nicht mehr viel zugelassen. Aber die Chancen für Price waren da. Und das ist etwas, was halt schade ist, dass er sich dann gegen Van Gerven bislang so selten dann irgendwie belohnt.
Trotzdem kann man Van Gerven nicht vorwerfen oder vorhalten, dass er einen einfachen Weg hatte. Also in Nathan Espinel direkt zum Auftakt für ihn am Freitagabend natürlich gegen den Titelverteidiger schon mal ein hartes Los. Dann, wie du gesagt hast, Jason Lowe, der auch auf der Tour, sag ich mal, ziemlich gefährlich ist. Man hat jetzt nicht erwartet, dass er jetzt auf der Bühne Van Gerven schlägt, aber hat auch vorher Adrian Lewis rausgenommen, der eigentlich auch wieder ein bisschen im Aufwind ist. Ja, und dann hat er natürlich trotzdem auch Premier League-Spieler bekommen. Ne? James Wade, ehemaliger Premier League-Spieler, dann Gurney hat er geschlagen im Halbfinale, dann Price, Cross auch noch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Van Gerven da den einfachen Weg dann Losglück gehabt hat.
Das ist richtig, klar. Wobei ein Wade gerade nicht so gut in Form ist. Gut, aber das, was er ab dem Achtelfinale gespielt hat, war schon gigantisch. Das muss man ganz klar anerkennen. Und es war nicht unbedingt abzusehen, weil ja die letzten Wochen immer wieder, also er hat immer wieder mal angeklopft und gezeigt, das ist möglich. Aber da gab es dann auch immer wieder Momente, wo es dann nicht gut gelaufen ist, weil sonst hätte er in der European Tour im ersten Event nicht im Achtelfinale gegen Michael Smith verloren, der dafür nur einen 94er Average gebraucht hat.
Ja, aber das ist auch so eine kleine Reifeprüfung für Van Gerwen, ne? Jetzt zu sehen, wie weit komme ich tatsächlich, wenn ich mal durch so ein Tal laufe. Weil es ist ja heulen auf hohem Niveau. Wir reden da von 110 zu 95 runter. Das sind immer noch fantastische Zahlen für 90% der Welt, ne? Und das sind dann so Sachen, wo es um 3-4% dann mal nicht reicht und Tagesform entscheidet. Deswegen ist er eben halt anfälliger als früher, weil erstmal muss wieder sein unerschütterliches Selbstvertrauen und sein Macho-Gehabe mit seinen Darts funktionieren. Und da kommt er immer näher ran. Und das wird dann wieder, ja, die schlechten Zeiten für die anderen Spieler werden. Aber er hat diese Durststrecke, diesen Wandel nach so langer Zeit seine Darts zu verlassen, wirklich umgebraucht, weil eben nur diese 5-10% da fehlen zwischen den Superstars. Und da sind die anderen einfach näher dran gewesen. Die haben es ausgenutzt, aber eben nicht in der letzten Konsequenz wie Gervin Price jetzt. Aber nochmal, ja, in Anführungsstrichen so ein geschmeidiges Spiel außer Hand gibt, ja, wird sich zeigen in Zukunft. Ich glaube, er wird seine Fehler dann auch bereuen und nutzen, weil so viele Chancen kriegst du gegen Van Gerwen dann, wenn du den so stark machst im Finale, einfach nicht mehr.
Jetzt hast du natürlich die perfekte Vorlage geliefert, Stichwort Macho, und er beginnt vielleicht eine großartige Serie, indem er den Titel am Weltfrauentag gewinnt.
Ja, genau.
Das ist auch was. Ehrlich. Ja, lass uns reden über die UK Open an sich. Der FA Cup des Darts, wie auch manchmal bezeichnet wird, für mich auch eines der Lieblingsevents des Jahres, auch wegen der freien Auslosung, aber auch, weil halt so viele Spieler dabei sind. Geschichten werden da immer geschrieben beim Turnier. In den letzten Jahren war es eigentlich immer Paul Hogan. Dieses Jahr war es irgendwie Kyle McKinstry, der bis ins Achtelfinale gekommen ist. Zwei Amateure, Rhys Hayden und Lewis Williams, kamen auch relativ weit. Gaga, wie ist dieses Flair? Also vor allem der Freitag mit diesen 8 Boards und den 2 großen Bühnen. Ja, wie fühlt sich das an, so viele Spieler auf einen Fleck? Wie ist das Turnier für dich aus Spielersicht?
Ja, ist natürlich was ganz Besonderes, dieses Turnier. Vor allen Dingen gerade mit diesen 8 Boards, die oder 6 Boards, die oben aufgebaut sind. Da ist halt auch relativ laut. Ist so wie früher eigentlich bei den DDV-Turnieren. Es wird überall rumgeschrien, gemacht und ist halt schon was Besonderes. Man ist gerade sich am Konzentrieren und auf einmal nebendran macht einer aus und dann wird da rumgeschrien und ist halt anders als bei allen anderen Turnieren.
Verlernt man natürlich das ein bisschen, Gaga? So diese Players Championship behind closed doors, alles in Ruhe und auf einmal hast du wieder das DDV-Feeling. Verändert das in der Wahrnehmung im Spiel oder ist das irgendwie mehr pushend? Weil ich fand früher so ein bisschen mehr Action, Unterhaltung hinterm Board, vielleicht noch den ein oder anderen Rumböck, 3-4 Boards weiter, fand ich eigentlich so irgendwie lebendiger. Fand ich irgendwie, yeah, man konnte mehr mit Emotionen und Gefühlen arbeiten. So finde ich eigentlich ist das so, weißt du, so 6-5 Bumm-Job dann, obwohl das vielleicht ein total emotional das Spiel war, aber du kannst es nicht so richtig rauslassen, weil du behind closed doors bist. Und bei den UK Open kannst du jeden Sieg völlig feiern. Man hat ja auch gesehen, kurze Clips bei den Sideboards, dass da schon die Emotion rausgelassen wurde, was ja eigentlich sonst verpönt ist.
Ja, ist auf jeden Fall positiv, wenn man das darf, aber man hat sich halt bei den Players Championships auch so dran gewöhnt, dass man das nicht macht und ja, ist halt bei den UK Open einfach anders und was ganz Spezielles, ist auch wirklich schön und ja, ist halt auch allein der Practice-Raum, es stehen dann 10 Practice-Boards da, wir sind mit, ich weiß nicht, 70, 80 Spielern wahrscheinlich an den Boards, also ist dann auch gar nicht so einfach, sich warm zu spielen.
Hattest du Probleme, deinen Aufruf zu verpassen? Weil wir hatten ja auch mal in der Vergangenheit gehört, dass der eine oder andere das gar nicht mitbekommen hat, dass er am Board umgesetzt wurde, wegen der Geschwindigkeit oder so. Ja, genau. Ne? Und dann stehst du auf einmal da und wartest auf dein Spiel und bist dann auf dem anderen Board gestrichen worden. Gab es da Probleme in diesem Turnier oder war das Diskussion oder ist das jetzt besser geworden mit dem Infofluss an den Spieler, dass er auch rechtzeitig sein richtiges Board erreicht?
Ja, sind ja viele Offizielle da, wo dann drauf gucken, dass die Leute an ihr Board gehen. Die ganzen Listen hängen ja aus, wer an welchem Board spielt. Man hat mittlerweile Dart Connect, kann gucken, wann die vor einem spielen. Also ich glaube, es gab auch keinen, der sein Spiel verpasst hat dieses Jahr. Ich glaube, das...
Also da haben sie gut nachgebessert, alles klar.
Ab wann dürfen denn diejenigen, die erst am Abend dran sind, sich einspielen? Ist das dürfen die schon nachmittags oder dürfen die eh erst abends rein oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja gut, spielt ja eigentlich grundsätzlich jeder mittags schon, außer die Top 32, die sind ja dann erst abends eingestiegen und also ich glaube, die dürfen mit Sicherheit 3-4 Stunden vorher rein, also da sind die anderen noch am Spielen, also
An der Stelle vielleicht nochmal was anderes. Ich hab das Gefühl, ich werde da immer völlig erschlagen von den UK Open, weil an dem ersten Tag so unfassbar viel los ist und auch am zweiten. Du könntest so viele Geschichten erzählen, wenn du ein bisschen mehr Zeit hättest. Ich persönlich fände es total cool, wenn man 1 oder 2 Tage an die UK Open dranhängen könnte, es vielleicht irgendwie über so einen Feiertag in England legen könnte, dass dann die Amateure auch nicht groß Urlaub nehmen müssen, um diesem Turnier eine größere Fläche zu geben, das, was das Turnier verdient. Also mir ist das fast zu kurz, das mal eben kurz in 3 Tagen durchzuhauen. Ich weiß nicht, wie es euch anderen da geht, aber das ist so etwas, was ich mir nicht erst seit diesem Jahr denke.
Ja, vor allem die erste Session ist ja ultra voll. Also die geht ja auch sehr, sehr lange, ne? Also auf den Nebenboards ist ja meistens schon Feierabend und dann spielen sie auf der Hauptbühne noch 2 weitere Partien. In den letzten Jahren hat man das ja oft auch mal so Sky-Zeiten eigentlich noch. Dann wurde eigentlich eher was auf die Hauptbühne verlegt, damit man da noch auffüllen kann. In den letzten Jahren bei ITV hatte ich eher das Gefühl, dass die da extra länger ziehen, auch mit den Pausen. Man hat ja auch, was ich ein bisschen komisch finde, in den späteren Runden bei ITV ja nach jeden 5 Legs eine Pause und auf der Nebenbühne oder den Nebenboards nur nach 10 Legs, was ich auch ein bisschen irgendwie unpassend finde, wo man das nicht gleich hält, weil es ist ja schon ein Unterschied auch, ob ich noch eine Pause mehr bekomme oder nicht. Die Frage ist halt, wann will man das machen? Die Premier League läuft halt bis Mai, also müsste man ja komplett auch ein anderes Datum finden, ne?
Ja, früher war man im Juni. Also es ist ja, man ist davon weggegangen, man ist in den März gegangen. Das ist eine Entscheidung, die die PDC mit Sicherheit aus Gründen getroffen hat. Aber also ich finde es halt schade, wenn du hast da 3 Runden in einer Session und dann vielleicht mal ein Amateur wie diesen Lewis, der
Williams, ja.
18-jährige Kerl, Lewis Williams, der sich da in die Top 64 spielt und kannst das gar nicht richtig würdigen, weil der 2 Stunden später schon wieder spielt und dann rausgeht. Also das sind so die Dinge. Also ich finde das Turnier an sich mit der offenen Auslosung und so weiter, ich finde das großartig. Aber ein Tag mehr würde dem in meinen Augen gut tun. Ich glaube, als Pressevertreter bist du da auch. Eine größere Reizüberflutung gibt es gar nicht, weil du gar nicht weißt, wo du hingehen sollst.
Ja, wo du zuerst sein sollst, hast du völlig recht. Also bei der Länge, die sie die Turniere ziehen, da hast du auch wieder völlig recht, könnten sie gerne noch einen Tag oder zwei dranhängen, damit du einfach ein bisschen mehr Ruhe und du mehr Geschichten rausarbeiten kannst. Ja, an dem Sinn. Aber einmal im Jahr so ein Highlight, Wusel, Wusel, überall Randale und Stimmung und dann kannst du dich mittragen lassen, so wie Gaga das erlebt hat, halt alles sein Für und Wider. Ne? Also damals fand ich, war eben die größte Schwierigkeit, dass du rechtzeitig an deinem Board warst, weil der Infofluss einfach noch nicht da war und die Offiziellen davon ausgingen, dass jeder eigentlich wusste, was da los war. So, und jetzt hast du quasi Stimmung in der Hütte, du spielst endlich mal, du hast ja auch voll den nahen Fankontakt, kann ich mir vorstellen, Gaga, oder? Bis du an diese 6 Boards da ran bist und so, da musst du dich da auch durch die Menge kämpfen und hast da auch eine ganz hohe Dichte an guten Spielern. Also das muss doch irgendwie ja, sich einfach total anders anfühlen als alles andere, was man spielt im Jahr.
Ja, das auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall fannäher wie die anderen Turniere. Man geht wirklich da an den ganzen Zuschauern vorbei, an den kleinen Bühnen. Und ja, aber das ist auch irgendwo was ganz Besonderes. Und ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich noch einen Tag dranhängen kann, weil allein schon wegen der Premier League, die ist ja immer donnerstags,
Ja.
das wird bis in den Mai ein Finale Montag spielen, macht auch keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich geht es nur so und einen anderen Termin finden ist wahrscheinlich auch ziemlich schwierig.
Es hat ja auch
Ja, der
seine Auf
Kalender ist voll.
Ich wär auch lieber im Sommer mal in Minehead, also.
Ja, oder? Das habe ich mich damals schon gefragt. Was soll das im Februar in Minehead und im November? Herr im Himmel, da hat dieses Land mal ein bisschen Strand und du kommst nicht ran.
Ja, rein kommt man schon, man könnte aber wegfliegen.
Ja, ich bin ein Hobby-Drachenflieger, aber mal stehe ich und irgendwas fliegt. Also ich will nicht fliegen.
Ich meine, wir können ja froh sein, dass es nicht so war wie vor 2 Jahren, wo keine Zuschauer rein durften, weil das Wetter so unschön war.
Ja, ich glaube, sie hatten 1,5 Zentimeter Schnee auf dem Dach, ne?
Ja,
Da
ja,
war
ja, ja. Und
Einsturzgefahr oder sowas, ne?
dieses.
Das musste dann erstmal irgendein Mathematiker geholt werden, der war nur leider auf der anderen Seite der Insel, bis das ausgerechnet war. waren die Zuschauer halt, natürlich in Sicherheit zu bringen.
Die hatten halt alle AGS-Reifen, Arschkarte Sommerreifen, und deswegen hat das nicht funktioniert. Es war schon sehr speziell. Also ich glaube, es ist auch, war für die Spieler auch ganz komisch, und ich glaube, Pressevertreter durften keine rein, und die Spieler, die in der Session nicht gespielt haben oder ausgeschieden waren, durften auch nicht mehr rein. Also das ist alles so. Sind wir, glaube ich, froh, dass das dieses Jahr mit Zuschauern abgelaufen ist und es hoffentlich auch dann in den nächsten Jahren der Fall sein wird.
Genau, und unserem Gaga brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, dass der da zum Drachen mutiert. Der wird da mit einer deutschen Eiche stehen. Er ist einmal in der German Giant.
Ja, den zum Fliegen zu bringen, das ist schon nicht so einfach. Ne?
Ja, man könnte fast meinen, dass England so gut auf Winter vorbereitet ist wie Deutschland auf den Coronavirus. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir trotzdem später noch kurz darauf zu sprechen. Ich möchte aber gerne noch auf die anderen deutschsprachigen Spieler noch eingehen, denn Gaga war nicht der einzige deutsche Starter. Wir hatten Martin Schindler noch dabei, der auch ein gutes Turnier gespielt hat. Letzte 32 raus. Kevin Mentor-Suljovic gegen Jamie Hughes raus im Achtelfinale. Das war eigentlich auch eine unnötige Niederlage.
Ja, also ich glaube, was haben wir gehabt? 91er Average oder sowas, also das Mensur kann das schon auch besser. Er hatte mir jetzt dann bei der European Tour ein bisschen besser gefallen, aber er hat dann einfach immer noch so gewisse Ausreißer nach unten, die du so nicht unbedingt gewohnt bist von ihm. Also die Konstanz war immer so Mensurs Ding, und die ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Und Jamie Hughes, ja, der ist nicht ungefährlich, aber der hat in diesem Spiel, was hat er gespielt? 90,7 sehe ich hier gerade. Also das ist jetzt auch nichts, wovor sich ein Mensur normalerweise fürchten würde. Ist schade. Ich glaube, da hat er schon eine Chance liegen lassen, aber das beobachte ich nicht erst seit den UK Open. Das ist, ich glaube, meinen ersten Warnruf gab es bereits vor 9 Monaten oder so.
Steffen Siepmann konnte sich mit 2 Siegen ins Preisgeld spielen. Für Siepmann eine gute Leistung, denke ich, auf jeden Fall bei seinem UK Open Debüt. Auftaktniederlagen gab es für Christian Bunse und auch für Ruby John Rodriguez gegen den Amateur Jason Askew. Ronald Leitinger konnte auch ein Spiel gewinnen und hat dann
Roland,
wie geil. Ich sag's, Roland, natürlich. Ich wusste, es ist passiert. Harald Leitzinger. Immer dieser Skifahrer. Roland. Dieser Skifahrer. Ich wusste es. Also so ein kleiner, müssen wir aufzuklären, so ein kleiner Running Gag bei uns in der Datengruppe, denn irgendwie haben wir den Namen Roland Leitzinger bei uns irgendwie im Kopf, wegen dem österreichischen Skifahrer. Und wir müssen zuerst an Harald Leitzinger gewöhnen. Also sorry an der Stelle. Harald Leitzinger. Wir hatten ja auch ein Interview mit ihm, also das könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Mit Harald Leitzinger, nicht mit dem Skifahrer. Und Max Hopp war leider nicht am Start, wegen pfeifrischem Drüsenfieber. An der Stelle gute Besserung an dich, Max. Wir hoffen natürlich, dich bald wieder auf den Dartbühnen zu sehen. Aber erstmal natürlich steht die Gesundheit an erster Stelle und hoffentlich, ja, bist du bald wieder dabei. Das soll zu den UK Open dann gewesen sein. Kommen wir zur Premier League. Die läuft auch schon seit einigen Wochen. 5 Spieltage sind absolviert und etwas überraschend liegt Glenn Durrant in Führung. Der Dazza aktuell auf Platz 1, gefolgt von Michael Smith. Das konnte man vielleicht nicht unbedingt erwarten. Gaga, du hast ja auch für DAZN mit Elmar schon einen Spieltag kommentiert. Was sagst du zur bisherigen Premier League-Saison?
Ja, sie ist sehr ausgeglichen und auch ein bisschen überraschend, dass Glenn Durrant im Moment vorne liegt. Aber ja gut, Michael van Gerben wird mit Sicherheit jetzt langsam in Tritt kommen und am Endeffekt werden sich dann schon die üblichen 4, denke ich, durchsetzen.
Wer wäre das aus deiner Sicht? Also ich habe van Gerben auf dem Zettel, Wright, Price. Wer wäre dein Vierter?
Ich glaube Michael Smith.
Okay, ja, bei dem ist es halt einfach immer sehr, sehr interessant. Da lief ja lange gar nichts. Dann hat er einen guten Spieltag in der Premier League gehabt, hat das gute European Tour Event gespielt, hat jetzt nochmal nachgelegt in der Premier League. Ist halt die Frage, wann geht's bei dem wieder nach unten? Also das ist für mich jemand, wo ich extreme Schwierigkeiten habe, da irgendwie auszumachen, wann es wie und warum in welche Richtung geht. Den 9 Data hat er ja auch noch gespielt. Ich finde es großartig, dass es aktuell so eng ist. Also ich glaube, 7 Spieler liegen innerhalb von 2 Punkten. Also das zeigt halt auch, wie ausgeglichen die Premier League dann eben einfach ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also jeder kann jeden schlagen. Glenn Rand ist eh fantastischer Spieler. Er ist immer in den richtigen Momenten da. Er kann jedem wehtun mit seinen Finishes. Und ja, Peter Wright wird mit Sicherheit auch wieder zu alter Form kommen. Also was heißt zu alter Form? Er spielt seit der WM ja eh überragend. Hat aber in der Premier League ja teilweise auch nicht so gute Spiele dabei gehabt. Aber ja, ich bin gespannt.
Ja, wir hatten ja auch den ersten Challenger, der einen Sieg einfahren konnte. Die Serie ist ja jetzt auch gerissen.
Mit freundlicher Unterstützung, muss man dazu aber sagen, mit massiver Unterstützung konnte Luke Humphries das Ding gewinnen. Also das war auch wieder für mich ein ganz klarer Knieschuss von Anderson. Das Ding muss er nicht verlieren.
Ja, aber, ja. Er hat ja, glaube ich, in einem Interview auch gesagt, es würde noch 3-4 Monate dauern, bis er wieder da ist, wo er gerne sein möchte. Mhm. Jetzt aber gerade, ich habe ihn in den letzten Wochen auch schon stärker erlebt. Ich glaube, dann auch ein Pro-Tour-Event gewonnen, wo es richtig gut war. Und jetzt gerade so macht er mir eher wieder ein bisschen Sorgen, keine Ahnung.
Ja, er wirft vor allen Dingen halt auch etwas anders. Man sieht es ja. Das sagen ja auch die englischen Experten. Er hat ja auch Gewicht verloren, hat ja auch ein bisschen was abgenommen, selber wie bei Rob Cross. Also die Darts stecken nicht so smooth drin wie früher bei Anderson. Und irgendwie hat man das Gefühl, ja, der hat seinen Grip noch nicht wirklich so gefunden irgendwie. Sagt er ja selber, wie du gesagt hast, 3 Monate gibt er sich selber. Aber viele Ausrutscher in die 1 und 5 und vor allen Dingen auch dieses alte Doppelproblem, ne? Das ist bei Anderson auch wieder da.
Gewicht ist noch ein gutes Stichwort. Ganz kurz, Anderson und Cross haben Gewicht verloren und du denkst jetzt nicht, dass es irgendwie, also man findet jetzt nicht so, dass es irgendwie eine positive Wirkung gehabt hat. Genau andersrum bei Jelle Klaassen und Devin Peterson, die sich ja so eine Challenge geliefert haben, wer mehr Gewicht verlieren kann. Und Peterson auf der Pro Tour ganz große Momente schon gehabt und Jelle Klaassen jetzt mit diesem Viertelfinale bei den UK Open, den beiden scheint es was gebracht zu haben. Ich meine, wir wissen ja auch, dass Gaga von seinem Interview mit Marvin, dass der jetzt auch ein Fahrradergometer bei sich stehen hat, dass da die Fitness also dann auch eine Rolle spielt.
Ich glaube, ab einem gewissen Spielstärke, Spielmodus, 45 bis 1 Stunde 30 auf der Bühne stehen, muss das einfach sein, Gaga, oder? Ein bisschen mehr Fitness reinkriegen, ein bisschen mehr Stehvermögen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich auch wohler. Ich habe auch 20 Kilo abgenommen. Fühle mich einfach wohler seitdem und ja, natürlich ist es auch vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Wurfstil, vielleicht ändert sich dadurch was, aber ich habe immer konstant weiter trainiert und ich merke jetzt da keinen Unterschied.
Er könnte vielleicht bei Anderson die Trainingsfaulheit auch eine Rolle spielen.
Ja, aber vielleicht einen emotionalen Unterschied, Gaga. Dass du dich einfach fitter fühlst, besser fühlst, angriffslustiger. Du willst das Ding rocken, du fühlst dich nicht schlapp und oh, hoffentlich komme ich über die Ziellinie, sondern du willst den mehr anfressen, so eine gewisse Aggressivität, weil du dich einfach beweglicher fühlst, fitter und ja, agiler irgendwie vielleicht. Vielleicht ist es das, dass es da so ein 7-8-10%igen Schub gibt, dass ich einfach, ja, ist mir egal. Und wenn ich jetzt noch 5 Dinger in Folge gewinnen muss, ich hole mir das Teil noch. Und nicht mehr, ja, ist wurscht, der braucht nur noch eins, ist Banane, ich bin eh kaputt.
Ja, auf jeden Fall. Also seitdem bin ich auf jeden Fall fitter und vor allen Dingen merke ich es halt am nächsten Tag. Ich bin am nächsten Tag fitter als vorher.
Mhm. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Martin Schindler sieht man ja auch sehr fleißig aktuell, was Sport angeht. Und Max Hopp hat es ja auch schon vor längerer Zeit dann mal gemacht und da auch viel abgenommen. Also ja, man kommt auf jeden Fall in einen Bereich Fitness, der zusammen mit dem Mentalbereich sicherlich sehr spannend ist, der die letzten Jahre auf jeden Fall an Bedeutung gewonnen hat, definitiv.
Ja, es wird alles professioneller auf jeden Fall. Also die neue Generation ist nicht mehr die vor 30 Jahren. Also natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber ich glaube generell werden die Spieler fitter und dadurch auch schlanker werden.
Da bin ich absolut bei dir, Gaga. Wir haben damals angefangen aus Just for Fun und wussten, dass da nie viel Geld bei rauskommt. Jetzt sind wir wirklich in der Bezahlschiene. Heute fangen Spieler an zu spielen, die nicht diese Ambition hatten, sich mit Freunden zu treffen, um einen auf die Lippe zu legen, sondern die eine Karriere starten wollen, die das zu ihrem Beruf machen wollen. Die sehen diese Sportart Darts komplett anders, was genial ist.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, das halten wir auf jeden Fall fest. Dart mental, wie gesagt, schon oft einmal angeteasert, wird uns auch im Shortleg-Podcast nochmal extra beschäftigen. Kurz noch zur Premier League. Fallon Sherrock war da dieses Jahr auch als Challengerin Am Start konnte Glenn Dowd einen 6:6 abknöpfen, war vielleicht sogar der Sieg möglich. Generell scheinen die Challenger-Auftritte sehr emotional zu sein. Die Walk-Ons von William O'Connor, da hatte auch ich Gänsehaut beim Abend in Dublin, den fand ich mega, mega krass. John Henderson natürlich auch, wie im letzten Jahr, mit seinem Dudelsack Walk-On legendär. Wen haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch Stephen Bunting in Liverpool. Das wird für ihn sicherlich am Donnerstag auch eine sehr emotionale Geschichte. Bunting mit Liverpool ja auch sehr verbunden. Der trifft auf Rob Cross. Dann haben wir bald noch den Doubleheader in Rotterdam, wo es dann auch dann zur Judgment Night kommen wird. Kevin, du wirst nächste Woche auf Sport 1 kommentieren. Habe ich das richtig?
Das ist der 19. März, wo ich jetzt gerade mir entfallen ist, wer da der Challenger ist, aber es waren also du hast da jede Woche interessante Spiele und ich freue mich drauf, da wieder mal eine Session dabei zu sein. Es ist meine erste Abendsession, die ich überhaupt auf Sport 1 kommentieren darf. Bislang weiß nicht, ob man mich da ab 22 Uhr nicht mehr zeigen darf oder so. Nein, alles gut. Ich freue mich da total drauf und Premier League, da kann vieles passieren. Den neuen Data haben sie mir jetzt ja schon weggenommen, den ersten seit 3 Jahren und den ersten Challenger-Sieg auch, aber vielleicht schreibt auch dieser Abend noch eine ganz besondere Geschichte.
Ja, und Shorty, du wirst die Playoffs dann, wenn es in die ganz heiße Phase geht, dann zusammen mit Elmar auf der Zone kommentieren.
Ja, Finaltag, ne? Playoffs, Finaltag, den ganzen Spuk da, also da bin ich auch sehr begeistert von, da, dass der Sohn da die Idee hatte. Und das wird sicherlich ein toller, feiner Tag. Ich bin echt gespannt, wie die Saison sich so gestaltet und was wir da für einen Highlight-Tag hinlegen können. Aber da freue ich mich auch sehr drüber. Da wollen wir mal sehen, was am 25. dann so losgeht.
Ja, und Gaga bestimmt, ich denke mal, im Laufe der Premier League vielleicht nochmal auf DAZN zu hören, kann man sicherlich nicht ausschließen.
Ich bin am 19. bei DAZN noch einmal.
Konkurrenz.
Musste sich entscheiden. Oh, warte, der Clemens.
Na, wunderbar. Ist doch gut, wenn man Auswahlmöglichkeiten hat. Notfalls Sport 1 so gucken und dann DAZN im Real Life nochmal, dann geht ja auch bei DAZN
ja alles nochmal. Aber noch die RTL-Sendung Bartsch gegen Clemens, die wird es nicht geben. Das können wir, glaube ich, an der Stelle schon mal. Nein, das glaube ich nicht.
Ja, hat ja keine 19, haben ja keine 19-jährige Freundin wahrscheinlich, dann ist das nicht für RTL geeignet.
Oh, verdammt.
Sind wir in einer Schiene gekommen, die wir nicht wollten.
Dann
reden wir doch einfach über die European Tour. Reden wir doch einfach über die European Tour. Da ist dann das erste Event auch schon gelaufen. Zum ersten Mal wurde in Belgien gespielt, bei den Belgian Darts Championship. Gewonnen wurde das Turnier von Gavin Price. Gaga, du warst auch am Start, konntest dich durch den Qualifier spielen und konntest auch dein Auftaktmatch gewinnen gegen Callum Riss. War kein einfaches Spiel.
Nein, war auch sehr hartes Spiel. Callum hat verdammt gut gespielt. Ist auch ein richtig guter Junge, also auch einer, der am Kommen ist und von dem man mit Sicherheit noch einiges hören wird. Ja, ich konnte auch relativ glücklich 6-3 gewinnen. Hatte es einfach meinen Vorwurf, also meinen Anwurf-Flex habe ich eigentlich immer ganz gut gespielt und dadurch halt einmal das Break gemacht und das Spiel durchgezogen.
Qualifier, gutes Stichwort, ist ja jetzt dieses Jahr anders, sind ja jetzt alle auf einmal in einem Qualifier. Wie ist das aus Spielersicht so?
Ja, ich finde, das ist eigentlich die beste Lösung. Alle Tourcard-Holder in einen Pot und wer sich durchsetzt, setzt sich durch.
Für dich ja natürlich auch die besondere Situation, da wollte ich eigentlich erst später drauf zu kommen, aber können wir es einfach vorziehen. Bei den deutschen Turnieren brauchst du aktuell nicht in den Qualifier, also auch für Leverkusen und für Sindelfingen musst du da nicht in den Qualifier, weil du als bester Host-Nation-Spieler in der Pro Tour All of America mit dabei sein wirst, mit der Einschränkung, dass du dein Auftaktspiel gewinnen musst, damit du die 2000 Pfund dann für die Ranglisten bekommst. Bedeutet das für dich ein bisschen mehr Druck, weil du weißt, okay, ich meine, für die eigene Tasche, okay, das Geld habe ich, aber interessant wäre es natürlich für die Rangliste, fühlst du dich da irgendwie dann jetzt unter Druck gesetzt, weil du unbedingt dieses erste Spiel eigentlich gewinnen musst?
Nein, andernfalls ist man halt bei den Qualis unter Druck, von daher ist es auf jeden Fall eine tolle Sache für uns, die dabei sein dürfen. Und ansonsten kann es passieren, dass man die Quali nicht schafft und gar nicht dabei ist. Dann lieber so und Ja, wenn man dann gewinnt, hat man direkt 2000 in der Rangliste. Wird natürlich schwer, aber machbar ist es ja.
Ich meine, Druck hast du ja immer, oder? Sobald es raufgeht auf die Bühne, du für irgendwas qualifiziert bist, hast du Druck. So sind es 2 Mille, Sekt oder Selter, Tagesform entscheidet, los geht's. Also ist auch eine gewisse Fairness dabei, dass da, wo ihr euch hingespielt habt, auch zu erwarten ist, dass ihr eigentlich die Favoriten seid dann in dieser Losung und euch auch durchzusetzen habt. So ein bisschen mehr leistungsgerecht abgefordert, finde ich. Und nicht erstmal Geld in die Mitte werfen und der am hungrigsten ist, greift sich da schon, sondern irgendwie auch so ein bisschen auf die Qualität und dann musst du die auch bringen. Also ich finde, die setzen euch damit schon unter so einer permanent Gespanntheit, die das ganze Jahr über auch irgendwann mal an der Substanz rauben kann, ne?
Ja, ob das jetzt an der Substanz rauben kann, weiß ich nicht. Also grundsätzlich bin ich mal froh, dabei zu sein. Und für die anderen ausländischen European Tours muss ich mich ja noch qualifizieren. Die Quali spiele ich ja und da habe ich genauso viel Druck, wie wenn ich jetzt in Deutschland dabei bin.
Ja, super.
Wie sehr ist denn allgemein der Druck spürbar unter den Spielern? Es gibt ja so ein paar Leute, ich glaube, Phil Taylor hat sich mal hingestellt und gesagt, ja, jetzt wo ich weg bin, es hat sich alles verändert, es geht viel ernster zu im Practice Room und so weiter. Wie siehst du es? Wie ist es aus deiner Sicht?
Ich weiß ja nicht, wie es vor 10, 15 Jahren da war, aber ich finde es eigentlich relativ entspannt zwischen den Spielern. Also natürlich kommen immer mal Reibereien bei den Spielern, aber jetzt nichts Großartiges. Und natürlich, jeder will gewinnen. Wenn man gegeneinander spielt, ist man Konkurrent. Danach lässt man sich ein bisschen in Ruhe und dann soll es aber auch wieder gut sein.
Kommen wir doch mal auf das Turnier zurück. Dann war dein Gegner in der zweiten Runde Christoph Ratajski. Irgendwie scheint es so zu sein, dass Ratajski in dich irgendwie immer seine besten Darts auspackt. Irgendwie so, jeder hat ja seinen Bogey-Spieler irgendwie auf der Tour. Aktuell irgendwie bei dir so das Gefühl, dass es Ratajski ist, der irgendwie immer gegen dich sein absolutes L-Game auspackt und da auch mit 6-2 ja, verdient gewonnen hat, muss man, denke ich, so sagen.
Ja, er spielt generell einfach sehr gut und in dem Spiel halt auch. Also am Anfang hat er, glaube ich, alle Doppel getroffen direkt und ja, da war nicht viel drin für mich.
Ist das denn für dich aber auch zu sehen von einer Art Tagesform? Quasi, dass du, ihr seid ja alle quasi so in einer Riege, sagen wir mal, 95%. Und einer schafft es, seine 99% an Leistung und an Sicherheit auf Doppel zu erreichen und der andere halt nur seine 95. Das heißt ja nicht, dass wir schlechte Spiele sehen. Das heißt nur, dass die Tagesform vielleicht am Ende das Zünglein an der Waage ist, oder? Aber egal, ja, wie ihr euch vorbereitet.
Natürlich, Tagesform ist sehr entscheidend beim Dart. Also
Ja, weil wir immer über wieder die Averages durchkauen, machen und tun. Ich meine, du kannst mit einem 92er auch einen 105er knacken, haben wir ja gesehen. Wenn das Timing passt und du dem wehtun kannst, dann klappt sowas ja auch. Aber es ist ja nicht das alles entscheidende Faktotum, diese Average-Geschichte. Wenn der im Schnitt 3 Tage 110er spielt, ja, und am vierten Tag einfach nicht drauf ist, dann kann das ja nur Tagesform sein. Das ist ja nicht so, dass er sich kaputt gespielt hat die Tage davor.
Nein, mit Sicherheit nicht. Also, ja, die Averages werden in meinen Augen relativ überbewertet, also man sieht es ja teilweise mit 10, 15 Punkten Unterschied kann man trotzdem den Gegner schlagen. Ja. Man muss halt in seinen Anwurfsleck gut spielen und einmal breaken und wenn man den Rest nur schlecht spielt, gewinnt man trotzdem. Also deswegen wird das ein bisschen überbewertet in meinen Augen, aber ja, macht halt wirklich viel Tagesform. Gibt Tage, da kann man auf jede Doppel draufwerfen, so oft wie man will und trifft es nicht.
Ja.
Gibt es auch, also ja.
Obwohl der Rest läuft, ne? Aber du kriegst den da nicht näher ran als einen halben Millimeter, ne?
Jo,
ja, das
kommt
genau.
Einfach vor.
Am Ende hat, wie schon gesagt, Gavin Price dieses Turnier gewonnen. Van Gerwen relativ früh ausgeschieden, wie Kevin schon vorhin angeklungen hat, gegen Michael Smith im Achtelfinale mit 6-5. Überraschungsmann war bei diesem Turnier Dirk van Duivenbode, der seit er seine Tourkarte jetzt zurückgewonnen hat im Januar bei der Q-School, wirklich sehr gut spielt, also wirklich sehr hohe Averages auch präsentiert. Körpersprache bei ihm natürlich sowieso immer sehr gut. Walk-on sehr stimmungsvoll. Da haut es einem die Ohren ja weg. Aber hatte seinen Charme auf jeden Fall. Also Kevin van Duivenbode bisher sicherlich einer der positiven Erscheinungen im Dart-Jahr 2020.
Ja, es gibt ja den einen oder anderen Experten, der ein paar Spieler in den Raum geworfen hat, die dieses Jahr für Furore sorgen könnten. Und da ist Van Duivenbode genannt worden. Und ich habe gesagt, was wollt ihr denn mit Van Duivenbode? Der hat die letzten Jahre es nicht geschafft. Er schafft es halt nicht nur auf dem Floor jetzt aktuell, sondern auch auf der Bühne. Und das war so das, was ich als Manko von ihm bislang gesehen habe. Aber das scheint er jetzt besser in den Griff zu bekommen. Er scheint, wie auch immer, einen nächsten Schritt gefunden zu haben. Und überrascht mich auch. Und ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Also da scheint jetzt jemand so langsam dann doch zu kommen. Das wäre eigentlich jemand, bei dem ich das nicht mehr so richtig gesehen hätte.
Mirza Sulevic hat das Viertelfinale bei diesem Turnier erreicht und Roger Rodriguez war auch mit dabei, der hatte aber in der ersten Runde gegen Steve Lennon verloren. Das war das erste European Tour Event, 12 Folgen noch, da glaube ich 8 auf deutschem Boden oder 7, ich weiß nicht, 7 auf deutschem Boden, in denen aktuell Gabriel Clemens für alle qualifiziert wäre, weil er in der Pro Tour ja der beste Deutsche ist und aktuell glaube ich auch nicht davon verdrängt werden kann, auch wenn jetzt bald die 6.000 Pfund von deinem zweiten Finale aus dem letzten Jahr rausfallen, aber trotzdem bist du ja aktuell auch noch gesetzt. Das würde mich auch nochmal interessieren, wir hatten zwar schon mal drüber geredet, privat, aber wie ist das für dich, die Setzung bei der Pro Tour, wenn du jetzt tief gesetzt bist, also an 30 oder so, weißt du ja, okay, in den ersten beiden Runden kein Gegner, der gesetzt ist, aber wenn alles normal läuft, dann im Worldfinale halt so einen absoluten Topspieler. Siehst du das noch als Vorteil, angesetzt zu sein auf der Pro Tour?
Also das Niveau ist mittlerweile so hoch geworden. Also natürlich ist es ein Vorteil. Ich weiß genau, ich spiele das dritte Spiel. Ich kann mich halt gut darauf vorbereiten. Aber ein richtiger Vorteil ist es eigentlich nicht mehr. Also die Leistungsdichte ist so hoch geworden. Da kann jeder jeden schlagen. Man sieht es ja jedes Wochenende wieder. Und ein richtiger Vorteil ist es nicht.
Siehst du eigentlich das selber noch so, dass die Leute sagen, so gegen richtigen Topspieler, bist du nicht selber in dem Gefühl befangen, dass du mittlerweile auch ein richtiger Topspieler bist, der bei Tagesform wirklich jeden knacken kann? Und dir selber so sagst du, das ist mir doch egal, ich bin auch ein Topspieler. Der soll erstmal Gaga schlagen.
Na, von Topspieler bin ich noch weit entfernt, aber ich spiele eigentlich gerne gegen die Topstars. Also das sind die Spieler, die ich haben will, mit denen ich mich messen will und ich freue mich immer auf solche Spiele.
Im Vergleich dazu, die Setzung bei der European Tour Qualifier, bei den Qualifiern, da ist es vielleicht noch etwas anders, weil da man wirklich so die ersten 24 sind ja dann gesetzt, glaube ich, genau. Da gehst du ja eigentlich den absoluten, wirklich dann komplett aus dem Weg. Also da vielleicht die Setzung doch noch ein kleinerer Vorteil, wo, oder sagst du auch, da ist das Niveau so hoch, da ist es für mich eigentlich auch kein Vorteil.
Da war es auch gegen Belgien, den Qualifier, habe ich im Finale gegen Martin spielen müssen. Martin spielt ein 100er Average, also das Spiel hätte ich genauso gut verlieren können. Von daher war es da auch kein wirklicher Vorteil.
Ja, wie immer interessant, mal von euch Spielern zu hören, weil wir sagen, okay, der ist jetzt gesetzt, so, das ist für uns immer so als Journalisten so irgendwie so ein Cut, wo man denkt, okay, das ist irgendwie ein Achievement so und das macht alles etwas einfacher. Klar, European Tour Setzung, wenn man in den Top 16 gehört, klar, das ist natürlich ein super Vorteil, aber bis dahin ist natürlich noch ein kleiner Weg. Das zur European Tour, kommen wir noch zur Pro Tour, da sind jetzt ja auch schon 6 Turniere gespielt worden mit 6 verschiedenen Siegern: Gary Anderson, Nathan Aspinall, Ryan Searle, Christopher Teilsky, Peter Wright und Gavin Price waren da erfolgreich. Zudem etwaige 9 Data, das ist ja mittlerweile schon kein Highlight mehr, wenn da irgendwie ein 9 Data fällt, das ist am Wochenende ja immer öfter der Fall. Für dich, Gaga, 2-mal Viertelfinale und 1-mal Halbfinale, zudem in jedem Turnier bisher immer ins Preisgeld gekommen. Also auf jeden Fall, denke ich, bisher ein ordentlicher Start ins Ja, 2020 auf der Pro Tour.
Der Saisonstart war auf jeden Fall sehr gut, zumal ich vom letzten Jahr 2 Finals zu verteidigen habe in den ersten 10 Pro Tours. Und von daher bin ich sehr glücklich, dass das so gelaufen ist.
Jetzt möchte ich mal kurz den Bildreporter spielen, aber wo bleibt der 9 Data?
Ist ja auch nur ein Leck, wo man gewinnt.
Sehr gut.
Sehr schön.
Ja, interessant. Ja,
da kann ich immer als Beispiel letztes Jahr gegen Danny Noppert das Spiel sehen. Danny Noppert prägt mich mit einem 9 Data und ich präge ihn danach mit, ich glaube, 23 Starts.
That's that.
Au!
That's that, ladies and gentlemen.
Ja, ja. Sechs Sieger in sechs verschiedenen Turnieren. Für mich der überraschendste natürlich Ryan Searle, der ansonsten einen Gesamtaverage, das ist ja so schön mit Dart Connect, von irgendwie 92, 93 gespielt hat. Und dann aber halt im Finale Michael van Gerwen weghaut in diesem einen Turnier und da einen Titel geholt hat. Ne? Während, glaube ich, ein Damon Hatter bislang mit insgesamt 98 in diesen sechs Turnieren noch nicht so viel gerissen hat.
Ja, das ist das, was Gaga sagt. Averages ist irgendwie nicht mehr alles, ja. So. Ne? Also das interpretieren wir hier vielleicht immer viel rein.
Zahlen wieder, genau.
Gut, es gibt aber dann schon, es gibt ein paar Beispiele natürlich dann auch, wo du siehst, die haben bei der Q-School schon Probleme gehabt, über die 85 zu kommen. Die haben es halt auch jetzt bei der Pro Tour ziemlich schwer. Da fällt mir natürlich ein Aaron Beeney ganz besonders ein.
Gut, das ist natürlich so, da kann man nicht drum rumreden. Da steht die Null noch aktuell, aber... Trotzdem, die werden ja auch besser. Ich finde, man sieht ja schon, dass sie auch steigern. Auch in Gary Blades, der eigentlich auch schon ganz okay mit dabei ist. Und auch die Absagen, ich sag mal, wenn jetzt jemand absagt, dann rückt ein Scott Mitchell rein, also ein Weltmeister. Also, und das macht es ja nicht wirklich einfacher. Auch Robert Collins ist ja schon oft danach geguckt. Jitze van der Wal hat auch schon gute Ergebnisse das halt erreicht. Und irgendwie Absagen gibt es ja dann irgendwie immer. Und das macht es ja irgendwie nicht einfacher. Also, das Feld ist immer gut gefüllt. Und da. Auf die Averages zu schauen, ist natürlich für uns immer sehr interessant, dank Dart Connect vor allen Dingen, aber am Ende zählt halt ins Phrasenschwein jetzt der letzte Dart, ne, und so soll es irgendwie sein, vor allen Dingen im Platz von den Averages bist du auf 29, Gaga, hätte ich jetzt, als ich nachgeschaut habe, vermutet, dass du vielleicht sogar höher bist, weil du irgendwie nie irgendwie, sag ich mal so, Ausrutscher nach unten hast. Ich glaube, in den letzten Jahren warst du sogar teilweise etwas höher, aber von den, Geldeinnahmen her, bist du in den Top 10 der Players Championship aktuell. Also da kann man einfach nicht meckern.
Nein, meckern tue ich auch nicht. Also ja, aber ich spiele dieses Jahr, glaube ich, also letztes Jahr war es so oft, ich habe öfter, glaube ich, über 100 gespielt oder deutlich über 100 und habe aber auch Spiele gehabt mit 80 oder 77 auch mal. Und dieses Jahr bin ich, glaube ich, relativ konstant immer über 90 oder um die 90 rum. Und ich bin auf jeden Fall zufrieden bis jetzt.
Ist es tatsächlich so, dass jetzt der Titel auf der Pro Tour das nächste Ziel ist? Das ist ja bei deinem Herstellerwechsel formuliert worden, zu dem wir bestimmt auch noch kommen.
Keine Ahnung, ob ich jetzt... natürlich, ich will grundsätzlich jedes Turnier gewinnen, wo ich teilnehme. Sonst könnte ich daheim bleiben auf der Couch. Also, aber ob das jetzt dieses Jahr passiert, nächstes Jahr oder nie passiert, das kann man ja nicht sagen.
Ja, du blockst dich also auch da so ein bisschen ab vor der Erwartungshaltung der anderen, die wieder kommen. Du willst einfach nur in Ruhe dich entwickeln und dein Spiel machen. Du siehst selber bei dir, dass du dich besser vorbereiten kannst, dass du immer mehr reinkommst in diesen ganzen Tourkalender, gute Ergebnisse ablieferst, einen schönen Schnitt spielst, aber dann auch mal gegen einen reinrennst, der absoluten Top-Tag hat und dich einfach weglutscht. Aber dann kommen wieder so die Anfragen aus Deutschland, aus dem Umfeld, wann ist der erste Titel, wann ist der erste Neuner, wann ist dies? Macht dir das Druck oder willst du das einfach nur wegfegen und dann lasst mich in Ruhe, lasst mich einfach zocken und ihr freut euch an den Ergebnissen genauso wie ich.
Ja, ich mache einfach mein Ding, ich trainiere viel und arbeite weiter hart an mir und dann wird man sehen, wie weit es im Endeffekt dann geht und ich mache mir da eigentlich keinen Druck.
Aber was mir eigentlich immer Beste, auffällt, ne? Ja, absolut, was mir immer auffällt, ist, dass dein erstes Spiel irgendwie immer auf dem Punkt ist. Also irgendwie im Gefühl, das erste Spiel ist immer mit das Beste, was du zeigst. Irgendwie da enttäuschst du irgendwie nie vom Average her, zumindest gesehen. Ne? Das zweite Spiel fällt manchmal etwas ab. Ich habe jetzt keine belastbaren Statistiken dafür. Es ist nur mein Gefühl, wenn ich die Spiele verfolge. Aber irgendwie ist es ja auch einfach eine Kunst, im ersten Spiel an so einem Tag, wo es ja darum geht, auch irgendwie reinzukommen in so ein Turnier, bist du irgendwie immer auf dem Punkt da. Ist es auch ein Part, wo du sagst, da habe ich mental irgendwie auch viel dran gearbeitet, um da zu sein auf dem Punkt?
Nein, ich habe mental generell an mir gearbeitet, aber jetzt nicht für auf den Punkt. Also klar, das ist halt der Vorteil durch die Setzung im Moment, dass ich genau weiß, ich spiele das dritte Spiel, ist immer so zwischen 00:30 und 01:00. Also man kann relativ gut sagen, wann man spielt und kann sich dann halt auf den Punkt vorbereiten.
Genau, das ist auf jeden Fall Ja, wichtig, weil auf der Players Championship Tour oder Pro Tour wird halt ja der Grundstein gelegt. 30 Stück haben wir auch in diesem Jahr wieder. Dazu dann die 13 European Tour Events, vor denen wir hoffen, dass halt jedes Turnier auch stattfindet. Wenn man jetzt ja den Coronavirus, wie schon gesagt, betrachtet, könnte es natürlich auch sein, dass diese European Tour Events auf deutschem Boden vielleicht eventuell abgesagt werden oder ohne Zuschauer ausgetragen werden, da da die Empfehlung ausgesprochen worden ist, bei Events von über 1000 Leuten, ja, das Event abzusagen bzw. auszusetzen. Müssen wir mal abwarten, wie das dann in den nächsten Wochen aussieht. Zunächst haben wir jetzt ja am Wochenende wieder zwei Players Championships und am Freitag die Qualifier, wo du aber einen freien Freitag hast, Gaga, glaube ich, ne? Also du musst ja nicht spielen, weil, glaube ich, zwei deutsche Qualifier für zwei deutsche Turniere anstehen.
Ja, genau, sind Qualifier für Leverkusen und München. Ich werde freitags dann auch erst anreisen.
Das war auch mal angenehm. Dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir jetzt drüber reden wollen, beziehungsweise nochmal dich ins Kreuzfeuer nehmen, denn wir hatten ja aufgerufen, auf Social Media, auf unseren verschiedenen Kanälen Fragen an dich zu stellen, die die User gerne beantwortet hätten. Und da ist einiges reingekommen, vor allen Dingen über Instagram, über die private Möglichkeit da, über diesen Fragebutton. Das wurde sehr häufig genutzt. Trotzdem auch gerne nochmal an euch, euch User, die Ansprache, dass ihr das auch gerne auch öffentlich ruhig fragen könnt. Also ihr braucht jetzt irgendwie keine Angst haben, dass eure Frage da nicht passend ist. Natürlich konnten wir jetzt nicht alle Fragen nehmen, aber Gaga, du machst ja ab und zu auf Instagram so ein Fragespiel, wo die Leute dir Fragen stellen können. Also wenn was nicht untergekommen ist, dann kann man das auch gerne bei Instagram sicher nochmal nachholen.
Ja, natürlich, klar, kein Problem. Ich versuche generell alle Fragen zu beantworten. Gelingt mir wahrscheinlich nicht immer, weil von der Zeit her nicht immer genügend da ist, aber ich versuche alles zu beantworten.
Dann starten wir einfach mal rein mit ein paar Fragen, die ja manche bestimmt schon die Antworten kennen, aber trotzdem vielleicht noch nicht alle. Bist du aktuell Vollprofi oder gehst du noch einem täglichen Job nach?
Ich bin sozusagen Vollprofi. Ich bin freigestellt von meiner Arbeit. Bin auch jetzt wieder für ein Jahr freigestellt worden und kann somit, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Lust mehr auf Dart oder ich bin nicht gut genug, dann könnte ich halt zurück in meinen Job gehen.
Findest du deinen eigenen Wurfstil perfekt?
Ich glaube, den perfekten Wurfstil gibt es nicht. Also nein.
Dann kommen ein paar Fragen rein zu deinem Wechsel zu Tartet, über den wir natürlich jetzt auch noch reden wollen. Also wie ist es dazu gekommen? Du warst ja vorher bei Evolution auch jetzt sehr, sehr lange. War das bekannt, dass der Vertrag ausläuft und dann, wie muss man sich das vorstellen, dass die großen Hersteller dich dann kontaktiert haben, weil sie wissen, okay, der Clemens, der wird quasi frei, beziehungsweise der ist zu haben und dann haben wir es einfach mal versucht und Target ist es am Ende geworden oder wie läuft sowas ab?
Ja, ist schon ein bisschen länger, dass Target an mir rumgebaggert hat, sozusagen. Aber ja, ich bin bei Evolution gut aufgehoben gewesen, bin auch wirklich sehr dankbar für den ganzen Weg, wo die mit mir gegangen sind zusammen. Ist ja mittlerweile nicht nur Geschäftsbeziehung gewesen, wir sind ja auch Freunde, also sind auch jetzt nicht im Groll auseinandergegangen oder so, sondern haben auch immer weiter noch Kontakt und verstehen uns gut. Aber ja, ich habe jetzt einfach das Gefühl gehabt, es ist jetzt Zeit für was Neues und dann gab es die Möglichkeit mit Target und ja, ich bin dankbar für die Chance, die Target mir gibt.
Shorty, ein Deutscher bei Target, hätte man sich vor Jahren irgendwie nicht vorstellen können, oder?
Ja, auf der einen Seite richtig, aber René Bernd war ja auch der Erste, der von Target da mit unter Vertrag genommen wurde. Das hat ja mit seiner ganzen Karriere jetzt irgendwie ins Stocken geraten, nicht so ganz so funktioniert und nun ist Gaga da. Target ist ein Global Player, hat ein feines Händchen, der Gary Plummer ist eine Bombe im Marketing. Also das ganze Ding läuft und läuft und läuft, eine absolute Erfolgsschiene und zu unserem Erfolgsprodukt aus Deutschland, den German Giant, passt Target wie eine Faust aufs Auge. Also fetten Respekt und Glückwunsch dazu. Evolution hat aber natürlich auch einen tollen Job gemacht bis dahin, um Gaga zu so einem kompletten Spieler zu machen, wie er mittlerweile ist. Also auch die haben ihren der fetten Anteil an dem Produkt German Giant, ja. Also das darf man nicht vergessen. Aber Target ist ja der nächste, ja, für mich natürliche Step, einfach in der Entwicklung des Dartspielers Clemens Gabriel.
Was können wir denn da in nächster Zeit erwarten? Gut, ich habe es jetzt, kann es natürlich nicht sehen, ob da jetzt bei den UK Open schon neues Material zum Einsatz gekommen ist. Wie ist das aktuell?
Nein, ich habe noch mit meinen alten Darts gespielt. Ja, wird natürlich jetzt dem nächsten Dart von mir rauskommen in verschiedenen Varianten und ja, ich bin noch ein bisschen am Testen. Sowas dauert ja immer ein bisschen und wenn man sich dann 100% wohlfühlt, wird man dann auch mich mit den neuen Darts spielen sehen.
Aber da gibt es jetzt noch kein Datum in Anführungsstrichen?
Nein.
Wird der Dart sich denn viel verändern oder ist von im Vergleich zu dem von Evolution ähnlich?
Allzu viel wird sich wahrscheinlich nicht verändern.
Dann kommt gleich dazu direkt noch eine passende Frage. Bleibt es beim schlichten Shirt-Design oder kommt dann auch ein neues Shirt von Tartet raus?
Kommt auch ein neues Shirt raus. Da sind wir aber auch noch
in auch der Design. Oder?
Ja, ich denke schon. Das ist ja,
du hast ja auch weibliche Fans, mein Lieber.
Ich wollte schon sagen, Shorty, du willst das in S bestellen, dann musst du aber sagen.
Nein, also aber für mich, Kindergrüße. Ich habe jetzt Enkel, also der ist ja auch schon Fan.
Ah. Dann hoffe ich, dass es auch in S gibt.
Ja, das hoffe ich auch. In XXS brauche ich das. In German Giant, meiner ist noch klein, aber er wird zum German Giant.
Gibt es dann bestimmt auch in deinem Dartshop, den German Giant Dartshop, oder? Also die Produkte wird es da wahrscheinlich auch zu kaufen geben.
Ja, ich denke mal, dass es das dann auch da zu kaufen gibt, klar.
Da kamen auch einige Fragen rein. Wie oft bist du in diesem Shop privat da? Wann kann man dich da antreffen?
Also ich habe da jetzt keine festen Zeiten, wo ich da bin. Ich mache es ja mit einem Freund zusammen. Der ist eigentlich jeden Tag da. Und ich komme immer mal so, wie ich Zeit habe, vorbei.
Dann die nächste Frage. Wirst du auf der Straße erkannt oder gibt es auch Leute, die dir den Erfolg nicht gönnen?
Man wird ab und zu mal erkannt. Klar, kommt mittlerweile vor. Ist aber eigentlich ganz cool. Also ich freue mich auch immer drüber, dann macht man ein Bild oder hält ein kurzes Bläuschen und dann ist gut. Aber jetzt schlechte Erfahrungen habe ich noch keine gemacht. Also, dass jetzt irgendwer gesagt hat, dieser Depp da, also das kam jetzt noch nicht vor.
Langweilig.
Ja, die Saarländer sind halt nett.
Ja, eben.
Ganz genau.
Da hält man halt zusammen und da gönnt man den anderen auch den Erfolg. Läuft ja eh ganz gut für Saarbrücken, ne? Ich meine, Halbfinale, DFB-Pokal, das müssten wir jetzt noch erwähnen, ne? Das ist ja ein Traum.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Traum. Das als Viertligist ist natürlich schon Wahnsinn.
Kann man natürlich auch fragen, ich meine, Halbfinale wird ja wieder zu Hause stattfinden. Hast du schon geguckt, ob du vor Ort sein kannst?
Ja, natürlich, habe ich schon geguckt. Ja, ist während der Woche und da ist auch nichts, also bin ich auch im Stadion.
Gegen Bayer Leverkusen, dann ist die Frage, ob du dann auch nach Berlin zum Finale mitkommst.
Ja, das ist wahrscheinlich am Wochenende, das ist dann ein bisschen schwieriger.
Musst du dir mal überlegen, vielleicht gibt es da irgendwie dann eine Möglichkeit, oder ist es irgendwie im Mai, ist da irgendwas bestimmt?
Es ist im Mai.
Irgendwas, vielleicht ist da ein World Series Event oder so parallel, man weiß, nee. Weiß man nicht.
Ja, werden wir sehen, aber Saarbrücken wird dann ihren German Giant einladen als super Special Guest. Ja, was denn?
Ja, vorher in der Sportschau.
Das funktioniert. Ja. Fußball und Daten.
Nein, ich gehe immer mit meinen Kollegen in den Block. Mich braucht da keiner einzuladen. Ich bezahle meine Karten auch selbst. Also.
Davon habe ich nicht geredet, dass du die 7,50 Euro in der Tasche hast, ist mir klar, Mann. Du bist der German Giant aus Saarbrücken, verdammt.
Ich bin da eigentlich ganz normal einfach nur Fußballfan.
Okay.
Und Daniel Bass vergessen, du bist bei
Das ist aber auch das Schöne. Also ich freue mich da immer drauf, mit meinen Freunden zusammen im Bus, mit dem Fanclub hinzufahren, einen schönen Abend zu haben und ja, ist einfach mal eine schöne Abwechslung.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Von dem Dart-Alltag, ja, und da kamen auch viele Fragen zu rein, ja, auch sehr stressig ist. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also wenn du so eine Woche jetzt hast, wie jetzt Players Championship, du kommst gerade vom großen Turnier zurück, bist ja gestern wieder zurückgekommen aus Minehead. Wie sieht das jetzt aus? Also am Freitag, gut, musst du jetzt nicht spielen. Wie sieht der Trainingsalltag aus? Wann fliegst du rüber, wann wieder zurück? Wie buchst du das alles? Wer macht das alles für dich?
Ja, die meisten Buchereien macht meine Freundin für mich, eigentlich alle. Und ja, die Woche sieht jetzt so aus, ich bin jetzt heute Morgen zum Beispiel um 7 Uhr aufgestanden, habe dann um 7:30 angefangen zu trainieren, bis 10. Werde jetzt nachher noch 2-3 Stündchen trainieren und ja, so geht's die ganze Woche. Und am Freitag fliege ich dann und normalerweise komme ich sonntags nachts heim, außer ich sollte den Flug verpassen sonntags, dann muss ich halt montags heim.
Aber ist ja ein gutes Zeichen, wenn du ihn verpasst, wahrscheinlich dann wärst du ja sehr lange im Turnier. Also das muss ja kein schlechtes Zeichen sein.
Nein, ich war auch schon im Finale und habe den Flug sogar noch bekommen. Also der geht um 8 Uhr zurück, also meistens haut's hin.
Dann doch noch eine Frage zu deinem Darts. Wirst du trotzdem noch mit L-Style-Setup spielen oder wird es dann komplett auch von den Flights her auf Target sein?
Nein, ich spiele weiter L-Style, also ich habe ja auch einen L-Style-Vertrag.
Dann die nächste Frage geht in Richtung zu deinem Warm-up, also wie lange vorher gehst du in die Arena und spielst dich warm? Was machst du da speziell, irgendwie 121 oder was trainierst du da speziell?
Also gerade jetzt bei Players Championships oder jetzt auch bei UK Open normal immer so 3-3,5 Stunden vorher und eigentlich, also jetzt zum Beispiel UK Open habe ich mich fast die komplette Zeit mit Martin und mit Christian warm gespielt und wir spielen dann eigentlich fast nur 121.
Analysierst du deine eigenen Spiele im Nachhinein?
Nein, nie.
Also schaust du dir auch so gelungene Spiele, sag ich mal, wie beim Grand Slam auch nicht nochmal an? Also schaust du dir dann, sagst du dir, okay, ist Vergangenheit und nächstes Spiel? Oder schaut man sich auch mal positive Erlebnisse nochmal an?
Nein, ich gucke mal weder die guten Ergebnisse noch die schlechten nochmal an. Also ich hake das dann schnell ab und versuche einfach, mich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren.
In welchen Situationen verspürst du Druck? Und welche nicht?
Ja, Druck hat man eigentlich immer. Also man will ja schon gewinnen, also klar. Aber ist jetzt nicht, es geht jetzt auch die Welt nicht unter, wenn man ein Dartspiel verliert. Also da gibt es schlimmere Sachen. Und natürlich hat man Druck, aber ich kann ganz gut damit umgehen. Also habe da wenig Probleme damit.
Dann eine Frage in eine sehr interessante Richtung, wie ich finde. Du hast ja vor ein paar Jahren dann deine Tourkarte gewonnen bei der Q-School und hast dann eigentlich von Beginn an ein sehr hohes Niveau gespielt. Vorher, gut, World Masters Halbfinale, aber da warst du, sag ich mal, nicht so bekannt, dass du irgendwie solche Averages spielen kannst. Woran lag das? Warst du einfach nicht so oft auf Turnieren unterwegs oder wie ist dieser Sprung zu diesen sehr guten Averages zu erklären?
Ja, ich habe eigentlich wirklich angefangen zu trainieren erst so 2 Monate, bevor ich meine Tourcard gewonnen habe. Aber das auch eigentlich nur, weil ich ja die European Tour spielen wollte und mich halt auf der Q-School nicht abschlachten lassen wollte.
Der Gary Anderson-Style, alles kommt aus mir, in mir, um mir herum. Cool.
Ja, mittlerweile ist es aber halt wirklich genau das Gegenteil. Also mittlerweile arbeite ich viel, trainiere wirklich viel und ja, hab's halt.
Man sieht es aber auch, also ganz klar, du wirst ja auch belohnt und das ist ja auch ein toller Ansporn, da weiter dran zu bleiben, oder? Was du jetzt schon aus deinem Training dann daraus gemacht hast, weil wer weiß, wo das jemals ein Ende nimmt.
Ja, natürlich. Ist immer schön, wenn man für seine Arbeit belohnt wird und ich habe ja auch einen Trainingsraum, den mein Sponsor von mir, der Ursa Farm, gebaut hat und ist halt eigentlich jetzt möglich, das ist mein Beruf mittlerweile und genauso nehme ich ihn auch wahr.
Aber trotzdem würdest du auch sagen, dass du Talent besitzt für Dart?
Ja, vermutlich jeder, der die Tourcard hat, hat irgendwo auch ein bisschen Talent. Also nur mit Arbeit kommt man wahrscheinlich auch nicht weiter.
Dann noch 2 Fragen, die in Richtung Zukunft gehen. Was fehlt dir im Vergleich zu den absoluten Topstars noch? Was würdest du sagen, was die noch besser machen aktuell als du?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also was viel ausmacht, glaube ich, ist einfach die Erfahrung auf der Bühne. Also man sieht, Michael van Gerwen, der spielt jede Woche gefühlt 10 Mal auf einer Bühne. Und ich spiele halt das letzte Jahr insgesamt 10-mal auf einer Bühne. Also von daher, das ist halt das größte Ziel, einfach öfters auf die Bühnen zu kommen, die Erfahrungen mitzunehmen und dadurch dann halt stetig mich weiterzuentwickeln.
Und dann vielleicht als Abschluss dazu, wo willst du in 5 Jahren stehen?
Ja, hoffentlich immer noch als Dartspieler unterwegs und dass ich immer noch davon leben kann. Ansonsten werde ich wohl wieder an der Werkbank stehen.
Ja, auch natürlich immer gut, wenn man das als Backup noch hat. Aber lass uns noch kurz jetzt fernab von diesen Fanfragen nochmal danke dafür. Wie gesagt, haben wir jetzt nicht alle stellen können, wollen, aber man kann sicherlich nochmal zu einem anderen Zeitpunkt darauf zurückkommen. Kevin hat es vorhin schon gesagt, World Matchplay Qualifikation, World Grand Prix, klar ist das noch weit hin, aber sind das auf jeden Fall so Turniere oder auch die European Championship, die auch in Deutschland ausgetragen werden, wo du sagst, das wäre natürlich schon ein Ziel, da auch mal dabei zu sein?
Klar, grundsätzlich will man zu jedem Turnier. Also ich wäre froh, ich könnte World Matchplay mal spielen, World Grand Prix mal spielen. Europameisterschaft habe ich auch noch nie gespielt. Ich würde aber auch gerne bei der European Tour einfach mal Sonntag spielen. Das habe ich auch noch nicht geschafft.
World Cup dieses Jahr.
Oh ja, oh ja.
Das ist ja quasi fix, wenn man ehrlich ist. Wie wird das für dich sein? Also ist das auch nicht mehr so weit hin, Deutschland zu vertreten. Wahrscheinlich dann zusammen mit Max, wenn da gesundheitstechnisch alles passt. Wie wird das für dich sein, für dein Land zu spielen? Das ist ja schon sicher auch eine ganz andere Erfahrung noch.
Ja, sicher ist es ja immer noch nicht. Also beim Dart kann ja alles wirklich ganz schnell gehen. Und von daher mache ich mir da erst Gedanken drüber, wenn es wirklich so weit ist, dass ich da auch nominiert bin. Und natürlich wäre es was Besonderes. Also ich weiß, ich habe auch für den DDV mal ein Nationalteam gespielt. Ist schon was Besonderes, wenn man dann für sein Land das Trikot von seinem Land trägt. Also ist natürlich schon etwas, was einen stolz macht.
Ja gut, dann schließen wir diesen Part ab. Wir sind noch fast schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Jetzt habe ich natürlich auch für diese Ausgabe noch eine Trivia-Frage rausgesucht und ich hoffe, dass jetzt im dritten Anlauf diese Frage beantwortet werden kann. Ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn nicht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht frage ich einfach mal Gaga, vielleicht weißt du es ja. Welche drei Spieler haben bisher an jeder Ausgabe der UK Open teilgenommen? Weißt du das? Oder weißt du vielleicht einen von den dreien?
Steve Beaton.
Steve Beaton ist auf jeden Fall richtig. Shorty, noch eine Idee?
James Wade.
James Wade, auch. 2. Sehr gut.
Jetzt versage ich wieder hier.
Kevin den dritten. Beide haben schon einen genannt, das musst du jetzt Kevin den dritten nennen. Ist auch der
Schwierigste. Ja, Moment. Scheiße. Von 2003 an, ne? Das ist, boah. So schnell bin ich jetzt nicht in der Liste durchgucken. Boah, mir fällt.
Also ich könnte mir nur einen vorstellen.
Ja.
Aber ja. Ob der stimmt, weiß ich nicht.
Gerne raushauen.
Marvin King?
Nee.
Na, der ist 2007 erst zur PDC gewechselt.
Vor bei der
WDO, ja. Er ist zu spät gewechselt, ja.
Ja. Bis vor kurzem hätte ich Alex Roy gesagt, aber der hat es ja dieses Jahr nicht geschafft. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben.
Wayne Jones.
Boah.
War der härteste. Ja, aber der hat sich bisher auch zu jeder Ausgabe qualifizieren können.
Ja, ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal eine Runde weinen oder so. Ich bin echt, also ich konnte die letzte Frage nicht beantworten, ich konnte diese nicht beantworten. Das ist schon,
Übrigens,
eine Weste kriegt kleine Flecken.
Übrigens noch ein interessanter Fakt, dass zum ersten Mal überhaupt kein Engländer im Halbfinale der UK Open war.
Oha.
Ja, auch das wollen wir natürlich nicht verschweigen. Wir möchten natürlich auch gerne solche Informationen gerne verbreiten.
Dann kann ich vielleicht noch sagen, dass es seit 2010, als Van Barneveld im World Matchplay-Finale gewesen ist, diese Serie hält noch an, immer noch, dass es nur einen einzigen Niederländer gab, der seither Major Ranking Finals gespielt hat, und das ist Michael van Gerven.
Ja.
Auch bei den UK Open nicht verändert, wo wir da ja in der Vergangenheit mit Van der Voort einen Finalisten hatten, mit Van Barneveld einen zweifachen Sieger. Ja, das ist interessant. Die Niederländer haben nach den Engländern, glaube ich, die meisten, oder nach den Briten generell, die meisten Spieler auf der Pro Tour. Aber es schafft seit mittlerweile 10 Jahren keiner außer Van Gerven mehr in ein Major Ranking Final.
Ja, da gibt es einige Nachwuchskräfte. Man kann nur kurz sagen, Development Tour ist ja auch gelaufen. Das war jetzt nicht geplant, aber können wir gerne noch erwähnen. Da wurde ja in Hildesheim gespielt in Deutschland. Die ersten 4 Events, aus deutscher Sicht auch sehr erfolgreich. 2-mal im Finale Martin Schindler, 1-mal im Finale Nico Kurz. Leider kein deutscher Sieg, aber trotzdem auch da eine ordentliche Leistung. Allerdings muss man vielleicht trotzdem erwähnen, dass hinter diesen ja absoluten, schon bekannten Namen vielleicht nicht wirklich so viel nachkommen vielleicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kevin. Also Kevin Trottmann war noch ganz gut unterwegs, aber ja, irgendwie hat man so das Gefühl, dass schon irgendwo die Lücke halt ist von Clemens, Schindler, Kurz, Hopp natürlich, dahinter dann Bunse, Siebmann und so, aber dass da irgendwie schon, ja, Marjanovic natürlich auch noch, dass da schon noch irgendwie eine kleine Lücke dann noch ist.
Ja, doch. Also ich glaube schon, dass wir jetzt immer mehr Leute haben, die dann die an einem guten Tag dann auch mal ein wirklich hohes Niveau spielen können, aber die Konstanz ist eben einfach nicht so richtig da. Ich glaube, die Leistungsdichte wird größer, aber der Abstand zur wirklichen Spitze, so wie du es jetzt gesagt hast, der ist für mich schon auch noch vorhanden. Man muss vielleicht auch sagen, klar, Development Tour, du hast eine kurze Distanz, Best of 7 Legs, du musst von Anfang an funktionieren. Aber momentan tut sich nicht das ganz große Talent hervor mit 17, 18 Jahren, was möglicherweise schon irgendwie auf sich aufmerksam macht. Ich bin jetzt auch nicht an der Basis und sehe jeden Tag, was die Nachwuchsspieler im Training anbieten. Aber es ist schon etwas, wo man gedacht hätte, aufgrund des Dart-Booms, dass da vielleicht jetzt schon mehr sein könnte. Aber vielleicht müssen wir da einfach genügsam sein, das Ganze noch ein paar Jahre beobachten und warten, wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt es da Jungs und vielleicht auch Mädels, die noch nicht in dem Alter sind, wo sie diese Turniere spielen dürfen. Aber grundsätzlich ist der Abstand hinter den ersten 4, 5 Deutschen, denke ich, schon noch relativ groß. Ne? Du hast immer wieder Leute, die dann auch mal eine 90-plus spielen können. Florian Hempel hat man gedacht letztes Jahr, dass der gerade da reinspringen könnte. Und bei ihm läuft es jetzt halt gerade zum Beispiel auch nicht. Das ist nur ein Beispiel, denke ich.
Schaut ihr vielleicht David Nachreiner an? Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber der spielt jetzt auch die Junior Darts Corporation Tour. Vielleicht jemand, den du ja auch kennst, der einer sein könnte, der auf jeden Fall über großes Talent verfügt.
Ja, und absolute Selbstsicherheit. Der junge Mann hat schon so viele gute Sachen für sich selber erfahren, hat diverse Titel in seiner Branche, in seinem Altersklasse, in seiner Ecke, in der er da angefangen hat zu spielen. Über die E-Dart-Schiene hat er unseren Sport erwischt und hat eine gute Supporter bekommen und konnte sich entwickeln und ist ein Ausnahmetalent. Also wenn das einfach weiter seinen Gang geht und das Alter, sagen wir mal, uns in der Hände spielt und er nicht quasi durch die Pubertät uns an dem Sport verloren geht, weil da kommen ja ganz neue Felder, Mädchen kommen mit rein, du gehst ja abends mal mit deinen Freunden weg, du gehst in Diskos und so weiter. Man muss sehen, wie David das für sich verpackt, ob er dann weiterhin bei dem Sport so dranbleibt und das so alles herstellen kann, wie er will, oder ob er erstmal der Lehre nachgeht und das Dart-Spiel ein bisschen drunter leidet. Wir werden sehen, er ist noch sehr, sehr jung, wir müssen ganz viel abwarten. Erstmal muss er durch die Pubertät durchmarschieren und seinen Weg finden, ob er gleich eine Darts-Karriere anfängt oder ob er quasi erstmal das Dienen auf Deutschland-Bild erfüllt und sich einen Gesellenschein in irgendeiner Branche besorgt, um dann darauf aufzubauen. Man wird es abwarten müssen, aber David Nachreiner ist schon lange, lange Gesprächsthema, weil der Kerl hat es in der E-Dart-Branche allen gezeigt, hat tolle Momente auch schon erlebt in Exhibitions gegen Superstars, also da mache ich mir keine Sorgen um den Kerl. Wenn er durch die Pubertät marschiert und er mit dem Sport dranbleibt, dann wird er ein ganz heißes Eisen werden, auch sehr früh, also auch die Development-Tour spielen.
Aber gibt es nicht auch ein paar Jungs, die vielleicht ein falsches Bild irgendwie haben, die irgendwie meinen, ich habe noch keine Tourcard, aber ich habe schon auf der European Tour auf der Bühne gespielt und werde jetzt quasi Profi, gehe vielleicht nicht durch eine Lehre durch. Ich finde das sehr gefährlich, weil am Ende gibt es nur 128 Tourkarten. Das muss man sich immer wieder mal bewusst machen.
Ja, ist völlig richtig, was du sagst, aber wir haben auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, eine Karriere anzuschubsen, wo du eben halt mit 50, 60 noch in dem Sport bist und du kannst dann auch in diesen 30 Jahren auch noch deine Lehre nebenbei machen, wenn du alles mehr sortiert hast. Also das ist jetzt generell zu verneinen. Das war schon damals, als Max Hopp die Entscheidung hatte. Er hatte seinen Ausbildungsplatz, der Ausbildungsplatz ging dann verloren, seitdem hat er keine Ausbildung weiter gemacht und ist seitdem da ein Profi. Also irgendwann Mitte, Ende 30 wird er, für 20 wird er sich auch hinsetzen und sagen, okay, Abendschule oder sonst was, vielleicht mal irgendwas machen, weil Max jetzt auch mit seinem pfeifischen Drüsenfieber ist ja auch keine Sache, die man eine Tablette nimmt und dann ist das wieder weg. Das sind jahrelange Behandlungen, das ist eine intensive Geschichte. Und gerade beim Hochleistungssport war das ja eine absolute Bremse. Aber beim Dartsport, wo es nicht so ganz auf die Körperlichkeiten kommt, sondern eben auf deine Mentalschiene, kann er noch eine erfolgreiche Karriere machen. Beides hat sein Für und Wider. Ja? Du bist Befürworter, Verfechter für die DIN-Norm Deutschland, dass du deine Gesellen machst, dass du einen sicheren Job hast. Klar, bin ich auch für. Aber wenn du eher Early Bird einsteigst, kannst du auch mit 24, 27, 30 noch einen Gesellenbrief machen in irgendeiner Branche. Also nicht alles gleich verloren, nur weil du mit 15, 16, 17 noch nicht genau weißt, was du mal werden willst. Also wenn es da gerade der Run ist, dann hol dir doch da deine Selbstbestätigung. Wenn es sogar noch in die Gelder geht, kannst du ein kleines Polster aufbauen und kannst dann nochmal durch die Lehre marschieren, wenn es dann irgendwann nötig ist, wenn du dann irgendwann mit deiner Karriere stecken bleibst. Aber dieses Generelle zu verneinen und immer nur auf die Norm Deutschland mit seinen Ausbildungszentren zu setzen, ist in Deutschland nun mal auch nicht unbedingt mehr das Nonplusultra. Ja? Unser Sozialstaat, wenn wir den mal richtig durchdenken, ist ja nun auch eine Lächerlichkeit.
Ja. Den Kreis vielleicht zu schließen, es gab da vor 13, 14 Jahren einen jungen Gabriel Clemens, der dem Chef von Darten.de, glaube ich, beim German Darts Championship in Halle aufgefallen ist, weil der an irgendeinem Nebenboard mal eben einen 10-Darter gespielt hat. Der ist auch nicht direkt Profi geworden, aber der hat dann mit 33, 34 hier plötzlich die Tourkarte gehabt und ist jetzt die deutsche Nummer 2 und war heute bei uns zu Gast.
Ganz genau.
Also besseres Ende, Kevin, kann ich gar nicht finden. Deswegen machen wir für heute Schluss. Gaga, großen Dank, dass du mit dabei warst. Hat super viel Spaß gemacht.
Definitiv. Sehr gerne, mir auch.
Sehr schön.
Und natürlich auch Shorty, Kevin, danke wie immer für die sehr gesellige Runde.
Gerne, Männer, hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Und wann hören wir uns wieder? Mal schauen, also die Premier League läuft ja, die großen Highlights erstmal nicht. Ein paar European Tour Events, Pro Tour Events. Vielleicht machen wir auch wieder eine Sonderausgabe.
Ja.
Wir werden schauen und ihr werdet es auf jeden Fall auf unseren Kanälen dann hören oder sehen, wann eine neue Ausgabe ansteht. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn es wieder heißt. Bis zum nächsten Mal bei Shortleg, der Daten.de Podcast. Ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss.